Hallo, willkommen zu meinem Talk From Zero to Launch in 7 Weeks, also von nichts bis zum tatsächlichen Launch einer Software in 7 Wochen. Das ist eine kleine Geschichte darüber, wie ich letztes Jahr ein Spiel entwickelt habe, als eine neue Plattform rausgekommen ist, als das Apple TV gekommen ist. Das war das erste Mal, dass ich ein Spiel entwickelt habe und ich hatte halt einen sehr geringen Zeitraum dafür, weil das Apple TV angekündigt wurde und 7 Wochen später im Verkauf war. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ein Spiel zu entwickeln. Und das, jetzt möchte ich ein bisschen meine Erfahrungen darüber teilen, was ich dabei tun musste, um das Ganze zu erreichen. Also es geht konkret darum, um das Design, um die Entwicklung, um das Release, das Marketing dafür, alles innerhalb dieses 7 Wochen Zeitraums. Zuerst einmal zu meiner Person. Ich heiße Alexander Repti. Ich bin ein Softwareentwickler für macOS, iOS, watchOS und tvOS, also für sämtliche Apple-Plattformen in Swift und Objective-C, also Technologien von Apple, die bereitgestellt werden. Und ich mache das Ganze seit 2006 mittlerweile, fast 10 Jahre. Damals habe ich meine erste Freeware für macOS rausgebracht, damals noch macOS 10. Und seit 2008 mache ich das hauptberuflich. Meistens ist es iOS, gelegentlich ist es macOS und watchOS und tvOS. Und hauptsächlich betreibe ich das Ganze als Freiberufler. Ich bringe auch selbst entwickelte Produkte heraus, wie eben dieses Spiel. Ich mache Training und Workshops und ich arbeite für eine amerikanische Firma, die Martian Craft heißt. Das ist die hier. Und zum Rest meiner Qualifikation. Ich spiele Videospiele seit Mitte der 80er. Also ich bin Jahrgang 1980 und ich glaube, mit 6 habe ich meinen ersten Computer gekriegt und habe angefangen, damit Computerspiele zu spielen. Und das ist seitdem ein Hobby, das ich unglaublich gerne betreibe, das ich viel mache und das mich nie so ganz losgelassen hat. Und das war halt immer so eine Faszination für mich. Auf Twitter bin ich @arepti. Also wenn es Feedback gibt, freue ich mich natürlich, das darüber zu hören oder auch über den Hashtag hier. So, worum geht es hierbei konkret? Konkret geht es um dieses Spiel, das ist das, was ich entwickelt habe. Das ist ein arcade-lastiger Shooter im Weltraum angesiedelt. Ist im Prinzip so eine kleine Mischung aus Asteroids und Galaga von diesen alten Atari 2600 Spielen, die vielen Leuten noch sehr gut bekannt sind. Und daran habe ich mich so ein bisschen angesiedelt. Und im Prinzip kämpft man mit seinem Raumschiff einfach gegen ankommende Gegner. Man versucht, so viele wie möglich abzuschießen, bevor sie einen erwischen. Man versucht, Power-Ups aufzusammeln, so weit wie irgendwie möglich zu kommen. Und das ist im Prinzip das gesamte Spiel dahinter. So, warum ich das Ganze getan habe, ist relativ einfach. Es kam Apple mit dem neuen Apple TV raus im September letzten Jahres. Und dieses Apple TV hat mir eine Möglichkeit geboten, auf die ich schon lange gewartet habe und die lange so eine Art Traum von mir war. Es war, weil ich schon so lange Computerspiele spiele und von ihnen fasziniert bin, war es schon lange so ein Traum von mir, selber eins zu entwickeln. Und zwar selber ein Spiel zu entwickeln, das ich auf einem großen Fernseher spielen kann, so wie meine Super Nintendo-Spiele damals oder davor noch die NES-Spiele, heutzutage Xbox-Spiele. Und das war immer so eine leichte Faszination und jetzt konnte ich endlich nachgehen. Das war so endlich das Gefühl, hey, jetzt habe ich die Möglichkeit, mein bestehendes Wissen anzubringen, das ich durch Mac- und iOS-Entwicklung habe, weil ich viele von Apples Frameworks bereits kenne, weil ich die Programmiersprachen bereits kenne und mich nicht erst langwierig einarbeiten muss. Und ich hatte endlich mal wieder die Gelegenheit, nach mehreren Jahren ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen. Ich habe vorher schon iPhone- und iPad-Produkte auf den Markt gebracht, die ich selber entworfen und entwickelt habe. Und jetzt wäre es endlich mal die Gelegenheit, auf dem TV was rauszubringen und auch endlich mal ein Spiel zu entwickeln. Also, welche Ziele stecke ich mir dabei, um dieses Spiel zu entwickeln? Zum einen will ich ein wirklich eigenes Spiel entwickeln. Ich möchte keinen Clone von irgendwas bauen. Ich möchte etwas bauen, das ich mir selber ausgedacht habe. Ich möchte meine eigene Vision verwirklichen und die auf dem großen Bildschirm sehen. Ich habe mir verschiedene Technologien angeguckt, um das durchzusetzen. Und ich habe mich darauf eingefunden, das mit SpriteKit zu machen. SpriteKit ist ein Spieleentwicklungsframework von Apple für 2D-Spiele. Bringt damit eine ganze Menge Möglichkeiten mit, wie zum Beispiel Physik und Kollisionsberechnungen. Und kümmert sich um den Update-Loop und so weiter. Es hat Möglichkeiten, relativ einfache Animationen einzubauen. Partikel, Emitter und sowas. Also man ist gut versorgt. 2D aus dem Grund, weil es so viel einfacher ist, sich in 2D-Spiele einzuarbeiten als in 3D-Spiele. Und man hat eine Dimension weniger, um die man sich tatsächlich kümmern muss. Man braucht keine 3D-Modelle. Die Grafiken sind im Prinzip die Texturen. Man hat eine ganze Menge weniger Arbeit dabei. Das ist relativ wichtig, weil ein weiteres Ziel von mir war, dass das Spiel tatsächlich am Erscheinungstag des Apple TVs im App Store verfügbar ist. Ich habe mir gedacht, wenn ich das mache, dann muss ich es mit einer Deadline machen, denn ansonsten wird es einfach ein weiteres Wochenendprojekt, an dem ich kurze Zeit arbeite und mich dann in Details verliere und im Endeffekt es nicht schaffe, das herauszubringen. Irgendwann im Prinzip. Deswegen habe ich mir als Ziel gesetzt, es muss am Erscheinungstag im App Store sein. Nebeneffekt ist, dass man eventuell auch den gesamten Hype um das Gerät mitnehmen kann. Wenn das Gerät rauskommt, dann schreiben erstmal sämtliche Technologie-Publikationen der Welt über das Apple TV und über die wenigen Apps, die es dafür gibt. Und das hat sich bewahrheitet. Ich habe eine Woche, glaube ich, an dem Ganzen entwickelt und wurde direkt von einem Redakteur von Heise kontaktiert, der Interesse daran hatte und auf seinem Entwickler Apple TV noch keine einzige App hatte und das ja nicht mal ausprobieren wollte. Für mich auch wichtig dabei war, dass ich etwas lerne, während ich das dann tue. Ich entwickle Software, weil es eine Leidenschaft von mir ist, weil ich es fast so lange tue, wie ich Computerspiele spiele. Ich habe irgendwann in der Grundschule angefangen mit Softwareentwicklung, weil es also interessant war, weil es mir die Möglichkeit gab, so einen Computer zu kontrollieren. Und diese Faszination hat bis heute nicht auch wirklich aufgehört. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns Entwicklern antreibt. Und dieser ständige Drang, etwas Neues zu lernen, mit Sachen zu experimentieren, der geht nie so ganz verloren. Und das ist immer eins meiner Ziele, wenn ich irgendein Projekt anfange. Und außerdem, das Ganze ist ein Abend- und Wochenendprojekt für mich gewesen. Ich will auch Spaß dabei haben, das zu bauen. Es kommt vor, dass man frustrierende Projekte hat, an denen man arbeitet, dass man sehr viel auf Bugs eindrischt, die einfach nicht verschwinden wollen und am Ende des Tages sehr, sehr fertig ist mit dem Ganzen. Und deswegen wollte ich halt, wenn ich das in meiner Freizeit anstelle, was ich tun musste zu dem Zeitpunkt, wollte ich auch noch etwas Spaß dabei haben, weil sonst wäre das Ganze viel zu kurz gekommen und es wäre keine schöne Erfahrung geworden. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, ich betreibe das Ganze als Hobby. Ich mache mir keine Illusion, dass ich reich damit werde, dass ich auch nur genügend Geld damit verdiene, meine Miete zu bezahlen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, finanzieller Art, ich möchte genug Geld machen, um ein eigenes Apple TV zu kaufen. Das Hardware-Gerät. Das sollte, glaube ich, 179 Euro kosten. Und das wollte ich damit verdienen. So, diese Ziele habe ich mir gesteckt. Und ich habe auch gleich herausgefunden, was der wirklich limitierende Faktor für mich dabei ist, an dem es eventuell scheitern wird, wenn es scheitert, oder auf den ich besonders achten muss, um das Ganze überhaupt durchzukriegen. Und das ist die Verfügbarkeit im App Store am Erscheinungstag des Apple TVs. Denn die ganze Ankündigung des neuen Apple TVs war am 9. September 2015. Und Apple hat den Erscheinungstermin angegeben mit Oktober. Es wird im Oktober erscheinen. Basierend darauf, wie ich Apple so kenne aus den letzten Jahren, habe ich angenommen, es wird wahrscheinlich eher Ende Oktober heißen als Anfang Oktober. Denn sie müssen auch den Entwicklern etwas Zeit geben, um ihre Produkte darauf anzubieten, um ihre Produkte anzupassen. Und deswegen habe ich gedacht, es wird wahrscheinlich in der letzten Oktoberwoche herauskommen. Der App Store hat eine Review-Zeit von 7 Tagen, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt. Also habe ich mir als interne Deadline gesetzt, an der das Produkt fertig sein müsste, den 19. Oktober in etwa. Das sind vom 9. September bis zum 19. Oktober 40 Tage, also etwas weniger als 6 Wochen. Wodurch klar war, das ist in der Tat der sehr limitierende Faktor, diese Zeit. Pardon. Besonders da ich halt nur in meiner Freizeit dran arbeiten konnte. Ich konnte nur abends dran arbeiten, häufig auf der Couch, beim Fernsehen gucken. Und am Wochenende, da habe ich mich mal den ganzen Tag im Büro verkrochen. Und dann sind 6 Wochen sehr, sehr schnell aufgebraucht. Also, wie genau gehe ich mit diesen Restriktionen um? Die Restriktionen sind zum einen Zeit, was ich schon sagte, zum anderen Geld, weil ich mir gesagt habe, ich gebe mich keiner Illusion hin. Ich betreibe das Ganze komplett als Hobby. Also, wie viel Geld kann ich reinstecken? Wie viel Geld kann ich damit machen? Die Antwort ist nicht viel. Ich habe keine Möglichkeit, auf ein großes Budget zurückzugreifen, wenn ich erwarte, dass ich damit gerade mal 180 € umsetze. Also, wo liegen die wirklichen Knackpunkte? Wo muss ich abspecken? Wo kann ich Zeit einsparen? Denn es war klar, dass es eng wird. Und deswegen habe ich nicht, gerade in einem neuen Thema für mich, habe ich nicht besonders viel Zeit, um auf einige bestimmte Punkte zu achten. Der erste Punkt, der mir dabei aufgefallen ist, ist Level Design. Bei Spielen ist es üblich, dass sie eine bestimmte Art von Leveln haben. Wenn man zum Beispiel an ein Jump-and-Run-Spiel wie Mario denkt, dann gibt es verschiedene Welten. Ich glaube, bis zu 8 Welten, die verschiedene Themen haben. In diesen Welten gibt es mehrere einzelne Level, die man durchlaufen muss. Und alle haben so ihre eigenen Hindernisse, ihre eigenen Schikanen. Und das Design von diesen verschiedenen Leveln kostet unglaublich viel Zeit. Ist nicht nur, dass man das Ganze entwerfen muss und dann ist man fertig damit. Man braucht auch noch verschiedene Grafiken für die unterschiedlichen Level, gerade wenn man an verschiedene Themenwelten denkt. Das kostet unglaublich viel Zeit, das Ganze zu designen und im Endeffekt umzusetzen. Und es wird immer exponentiell mehr, denn es ist nicht nur damit getan, dass man sich einen Level-Editor nimmt oder ein Stück Papier oder sonst was. Denn man muss es auch noch testen und das mehrmals. Man muss es andere Leute testen lassen als sich selbst, weil man selber als Entwickler definitiv einen anderen Blickwinkel darauf hat, als normale Spieler das hätten. Und das habe ich als den Nummer 1 Knackpunkt identifiziert, der mich unglaublich viel Zeit kosten wird. Also bin ich in eine andere Richtung gegangen. Und habe gedacht, ich muss konventionelles Level-Design einfach sein lassen und ich muss eine Art endloses Gameplay entwickeln. Also der Spieler kommt immer weiter, es wird kontinuierlich immer schwieriger und man versucht einfach eine Highscore zu knacken, so wie es viel bei Arcades der 80er Jahre oder auch der 70er Jahre üblich war. Der nächste Punkt, bei dem ich Zeit sparen wollte, sind Tutorials. Es ist heutzutage bei Spielen durchaus üblich, dass man am Anfang des Spiels ein Tutorial zu Gesicht bekommt, in dem einem die Spielweise erklärt wird. Und die sind durchaus aufwendig. Das kostet eine ganze Menge Zeit, so etwas zu bauen, so etwas zu designen, zu implementieren und auch wieder testen zu lassen. Denn auch sowas muss getestet werden, um den Erfolg davon zu bestimmen. Und ja, gerade irgendwelche komplexen Interaktionen sind auf der Plattform tvOS relativ schwierig umzusetzen, da es eine neue Eingabemethode gab, von der noch niemand irgendwelche Erfahrungswerte hatte. Also musste ich auch hier zurückstecken und dahin gehen, dass ich sehr viel vereinfachte Kontrollen brauche. Also mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass ich einen derartigen Weltraumshooter machen würde. Ich wusste aber, ich brauche entweder ein einfaches binäres Eingabeschema, wie zum Beispiel bei Tiny Wings oder Altos Adventure, wo man einfach durch einen Klick die Figur zum Springen bringt oder zum Fliegen. Oder maximal das Schema, dass ich ein Steuerkreuz habe, mit dem ich in alle vier Richtungen steuern kann und einen Knopf zum Feuern oder zum Springen oder sonst etwas. Das ist ganz einfach, das Spiel braucht sehr simple Kontrollen, die ohne große Erklärungen sofort verfügbar sind. Okay, die zwei Punkte habe ich aus dem Weg und ich mache mir auch keine Illusion, ich habe bisher überhaupt keine Erfahrung darin, Spiele zu entwickeln. Und dann verläuft man sich meiner Meinung nach ziemlich schnell in irgendwelchen Details, über die man unglaublich wenig weiß. Und weswegen man auch an dem Punkt viel zurückhalten muss. Das generelle Spieledesign sollte auch so simpel wie möglich sein. Ich habe auch nicht viel Zeit, um extra noch irgendetwas zu lernen. Ich habe zwar mal ein Buch über Spieledesign gelesen, aber das war auch mehr ein Erfahrungsbericht als jetzt ein tiefergreifendes Erlebnis dazu. Und es bedeutet halt einfach, dass ich da Fehler machen werde und ich muss damit leben, dass ich Fehler machen werde. Und sie werden eventuell im erschienenen Spiel drin sein. Eventuell sehe auch nur ich sie. Eventuell nehmen andere Leute diese Fehler überhaupt nicht wahr. Prinzipiell muss ich mich auch davon verabschieden, dass mein Code besonders gut sein wird oder dass mein Code gar perfekt sein wird. Ich bin sonst gerne derjenige, der seinen Code sofort noch einmal überarbeitet und sagt, jetzt schaffe ich etwas, was die Jahrtausende überdauern soll und auch in zwei Jahren von jemandem anders noch sehr gut verstanden wird. Und davon muss ich mich eventuell hier verabschieden, denn ich habe keine großartige Zeit, um diesen Code zu perfektionieren. Er wird eventuell nicht mehr besonders gut im ersten Anlauf, weil ich auch keine Erfahrung mit dem ganzen Framework habe und das erstmal lernen muss. Und ich muss mir die Best Practices erstmal anschauen. Ich werde nicht genug Zeit haben, um vernünftig zu refactoren und das Ganze zu überarbeiten. Und damit muss ich halt einfach leben. Ich muss mich davon verabschieden, perfektionistisch daran zu gehen, wie ich es sonst gewohnt bin. Ich muss es wie immer einfach halten und diesen Perfektionismus vermeiden. Und das ist wirklich wichtig, zumindest für mich. Und ich kenne es von vielen anderen Entwicklern, dass sie immer versuchen, etwas sehr, sehr gut umzusetzen im ersten Anlauf oder es sofort verbessern, weil wir alle wissen, wie schwierig es ist, mit Code von gestern zu arbeiten. Grafiken oder im Spieleentwickler-Jargon wird es häufig Kunst oder Art genannt. Bei Grafiken habe ich ein komplettes Problem, denn ich habe überhaupt keine künstlerischen Fähigkeiten. Kein bisschen. Ich kann eventuell mit Photoshop einen Finger aus dem Foto entfernen, der vor der Linse gelandet ist und das war es komplett. Ich kann selber kann ich nichts entwickeln, nichts erschaffen in dieser Richtung. Und das ist ein Problem, denn bei normalen Apps, normalen iPhone-Apps, kommt man damit noch ganz gut hin. Aber bei Spielen braucht man Grafiken. Und sei es, wenn man einfach nur Strichmännchen zeichnet, aber auch die müssen animiert werden. Also, was sind meine Optionen in dem Bereich? Ich könnte einen Grafiker anheuern. Ist aber für ein Hobby, wie ich es in dem Fall betreiben möchte, viel, viel zu teuer. Normalerweise ist es natürlich eine sehr gute Idee, jemanden Vernünftiges anzuheuern, der die Vision, die man davon hat, tatsächlich richtig umsetzen kann. Aber bei meinem Budget war sowas absolut nicht möglich. Eine andere Option bei kleinem Budget ist es, einen Partner zu finden. Einfach einen Grafiker zu finden, der auch Lust hat, ein solches Spiel zu entwickeln, mit dem man eine Partnerschaft eingeht, eventuell längerfristig, eventuell nur für die Dauer des Spiels, und der einfach den Grafikteil von der gesamten Geschichte übernimmt und man teilt das Projekt unter sich auf quasi. Aber das ist einfach nicht machbar innerhalb von 6 Wochen oder 40 Tagen, die ich mir für die Entwicklung gesetzt habe. Es ist schier unmöglich, in der Zeit jemanden zu finden, wenn man noch niemanden kennt in der Branche. Und ich hatte wenig bis keine Kontakte in der Spieleentwicklungsbranche. Von daher wäre das eventuell auch keine Option bei so einem engen Zeitplan. Also blieb mir die Option, die ich gefunden habe, dass ich fertige Grafiken einkaufe. Und das ist relativ einfach. Denn es gibt unglaublich viele Künstler, die ihre fertigen Grafiken, die sie für Spiele von sich aus entwickelt haben, zum Verkauf anbieten auf diversen Plattformen. Game Dev Market war eine, wo ich im Endeffekt eingekauft habe. Und es ist nicht mal teuer. Es ist relativ günstig umzusetzen. Man kriegt häufig qualitativ gute Sachen. Und gerade für beliebte Genres wie zum Beispiel Weltraumshooter oder wie mittelalterliche Strategiespiele oder sowas bekommt man unglaublich viele Ressourcen. Man muss natürlich aufpassen, dass man Grafiken kauft, die zueinander passen, dass man eventuell ein komplettes Produkt von einem Künstler kauft und nur diese Sachen einsetzt. Es ist etwas limitierender, als wenn man einen Künstler an der Hand hat, der einem da helfen kann. Aber in vielen Fällen kann es einfach reichen, gerade wenn man sich sehr selber limitiert, was die anderen Punkte angeht. Es greift zum Beispiel sehr gut in dieses simplifizierte Level-Design ein. Hätte ich versuchen wollen, verschiedene Themenwelten anzubieten in den Leveln, dann wäre das ein Problem geworden, da ich diese Grafiken nicht selber anpassen kann für andere Themen. Und früher war es zum Beispiel ganz häufig üblich, dass man einfach eingefärbte Versionen von bestimmten Sprites genommen hat, was auch nicht so schön ist. Also es passte sehr gut mit dem Simplifizierten zusammen. Ich habe ein Set an Grafiken, das kann ich einfach im gesamten Spiel nehmen. Und fertig. Das hat wunderbar funktioniert. So, wie fange ich überhaupt an? Dadurch, dass ich noch nie ein Spiel entwickelt habe, hätte ich wahrscheinlich das Problem, dass ich ein neues Xcode-Projekt starte, ein Sprite-Kit-Spiel und dann eine weiße Seite vor mir habe und noch keinen Code jeglicher Art da drin habe und ich müsste anfangen, Code zu schreiben, und habe keine Ahnung, wo es genau losgehen soll. Also müsste ich versuchen, einen guten Startpunkt zu finden oder einfach sehr viel schneller Erfahrung zu sammeln und diesen Start zu finden. Aber es würde natürlich Zeit sparen, wenn ich auf etwas Existierendes aufbauen kann. Gibt es eventuell irgendwelche Tutorials oder irgendwelche Bücher, die das Ganze behandeln? Da ist mir zugute gekommen, dass ich ein Buch über SpriteKit von Pragmatic Programmers bereits hatte. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich hatte es bereits. Es war schon etwas älter. Es hat zum Beispiel noch nicht die eingebaute Physik-Engine in SpriteKit behandelt. Aber es hatte ein Beispiel, wie man solch einen Weltraumshooter anfängt. Und sobald man einmal diesen Anfang gesehen hat und einmal gesehen hat, wie es funktionieren soll, wie es funktionieren wird, wie man solch ein Raumschiff über den Bildschirm steuert, ist es sehr viel einfacher, da anzusetzen und weiterzumachen einfach an der Stelle. Also habe ich basierend auf diesem Buch angefangen, das ganze Spiel zu entwickeln. Es passte natürlich auch wunderbar in dieses Schema, dass ich diesen Shooter entwickeln konnte. So, bei der Zeit das größte Problem war, dass ich auch ein Leben habe. Ich habe einen Job, der mich im Schnitt etwa 40 Stunden die Woche beschäftigt hält. Ich habe ein Privatleben, ich gehe ins Kino, ich gehe zu Fußballspielen, ich habe Freunde, ich spiele Cards Against Humanity und ich habe eine Frau und eine Tochter, die während dieser Entwicklungsphase ein Jahr alt geworden ist. Und das alles zusammen nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und man hat einfach sehr wenig Zeit, gerade mit einem Kind in dem Alter, abends sich noch hinzusetzen und jetzt jeden Abend 4 Stunden Code zu schreiben. Das ist nicht möglich. Also bin ich im Eimer. Ich habe keine Chance. Ich kann nicht genug Zeit aufbringen, um das Ganze hinzukriegen. Allerdings habe ich auch eine Frau, die für mich in die Bresche springen kann. Und mit Unterstützung habe ich es dann doch geschafft, mich so gut wie jeden Abend 3 Stunden hinzusetzen, an diesem Spiel zu entwickeln. An den Wochenenden hat sich viel für mich übernommen. Ich habe, glaube ich, in den 7 Wochen nicht einen Handschlag im Haushalt getan. Und sie hat mich quasi gerettet. Also mit Unterstützung von anderen Leuten im Leben wird das Ganze sehr viel einfacher und wird es viel realistischer, solch ein Projekt umzusetzen. So, nun da ich wusste, wo meine ganzen verschiedenen Einschränkungen liegen und wo meine Chancen liegen, stellt sich die Frage, was kann ich überhaupt bauen mit diesem Wissen, das ich jetzt habe, gerade was meine zeitlichen Limitierungen angeht, was meine fehlenden Möglichkeiten angeht und was das fehlende Budget angeht. Und zu dem Zeitpunkt war mir klar, dass es ein Space-Shooter wird. Okay, bei der Software-Seite war ich also relativ sicher. Ich würde das Spiel mit SpriteKit bauen. Ich würde Swift benutzen, um das Ganze zu machen. Weil Swift gibt mir halt auch noch die Möglichkeit, was zu lernen. Das war noch einigermaßen neu zu dem Zeitpunkt. Und ja, es gab im Prinzip keine großen ungelösten Probleme auf der Software-Seite. Es wäre alles relativ einfach von da an und mit viel Ausprobieren war das alles möglich. Überhaupt kein Problem. Allerdings kam dann das Problem mit der Hardware. Und zwar nicht so sehr das eigentliche Apple TV an sich und auch nicht iOS, denn ich habe das Spiel für beide Plattformen gleichzeitig entwickelt. Das hauptsächliche Hardware-Problem war diese Fernbedienung. Denn das Apple TV wurde eingeführt mit einer ziemlich unkonventionellen Fernbedienung, die total neu war zu dem Zeitpunkt. Und die sieht so aus, wie hier im Bild, für die sie nicht kennen. Der obere Teil über den beiden Knöpfen Menü und Fernseher ist ein Touchpad. Und das kann man in Spielen zum Beispiel benutzen. Man kann es auf die Seite kippen und in Spielen benutzen, um ein Steuerkreuz zu simulieren. Das Problem ist, dass Leute sich alle anders vorstellen, wie es funktionieren soll. Und man kann zum Beispiel ein absolutes Koordinatensystem benutzen oder ein relatives, basierend auf dem ersten Touch. Von den anderen Knöpfen kann man während des Spiels nur den Play- und Pause-Knopf benutzen, um irgendwelche Aktionen auszuführen. Das passt in mein simples Steuerschema, das ist sehr praktisch. Und ich kann mit einer einfachen Grafik am Anfang des Spiels erklären, wie die Remote gehalten werden sollte und wie es funktioniert. Aber es ist ein Problem, wenn man dieses Ding noch nie in der Hand hatte und während der Entwicklung keinen Zugriff auf sowas hat. Man kann auch das Apple TV mit einem eher herkömmlichen Game Controller benutzen. Die müssen nur in Apples Bluetooth-Schema passen und speziell für iOS 7 und weiter entwickelt worden sein. Aber davon gibt es diverse. Die werden auch immer weiter verbreitet unter Benutzern, gerade unter tvOS-Benutzern. Aber man musste bei tvOS zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall auch die Remote als Controller unterstützen. Das ist mittlerweile gekippt worden. Das heißt, jetzt kann man sich auf einen Standard-Controller verlassen, wie bei Xbox etc. normal ist. Und das wird dann im Store entsprechend wahrscheinlich angekündigt. Aber damals musste man die Remote mit unterstützen. Und ich habe herausgefunden, dass das ein richtiges Problem sein kann mit der Remote, denn das Apple TV gab es noch nicht zu kaufen zu dem Zeitpunkt. Ich konnte nicht einfach in einen Laden gehen und ein Apple TV kaufen und es damit testen, sondern Apple hat eine Lotterie gemacht für die Apple TV-Geräte. Sie haben einen Haufen bereitgestellt, die Entwickler für $1 kaufen konnten. Und wer erfolgreich war, hat dann eine solche E-Mail gekriegt. We're happy to let you know that you've been selected to receive one Apple TV Developer Kit. Man konnte sich einfach einloggen und hat es für $1 oder 1 Euro in Europa, glaube ich, zugeschickt bekommen. Und das war relativ früh. Ich glaube, es war dann so um den 18. September, 19. September bei den meisten Leuten da. Und damit konnte man nun endlich testen. Leider habe ich eine etwas andere E-Mail gekriegt von Apple. Meine E-Mail sagte: Thank you for registering to get an Apple TV Developer Kit. While you were not selected for this opportunity, we share your excitement for tvOS, bla bla bla. Das hieß, dass ich ein richtiges Problem kriegen würde mit dieser Fernbedienung und dass ich eventuell warten müsste, bis ich ein Apple TV-Gerät kaufen kann, um das Spiel in den Store zu bringen. Und das war halt eigentlich genau das, was ich vermeiden wollte. Ich wollte, dass es am ersten Tag da ist. Ein Freund von mir hat ein Apple TV bekommen, bei dem ich es ausprobieren konnte. Und ich habe sofort festgestellt, dass diese Remote sich komplett anders verhält, als ich es erwartet hatte. Und dass es nicht so einfach war, das Ganze umzusetzen. Ich habe es eventuell irgendwann lösen können, dieses Problem. Denn ich habe einen Evangelist aus der Developer Relations Abteilung bei Apple angeschrieben, ihm mein Dilemma berichtet, dass ich halt ein Spiel entwickeln möchte, aber keinen Zugriff auf die Remote habe. Und habe Glück gehabt, dass der mir ein Gerät besorgen konnte. Und 2 Tage später hatte ich ein Paket aus Kalifornien da, wo ein Apple TV drin war und ich konnte ich das Ganze entwickeln. Aber ja, ohne das wäre es schwierig geworden. Und das heißt einfach, man muss sich genau darüber schlau machen, was eigentlich möglich ist, was nötig ist, um die Probleme anzugehen, die man haben möchte, um die Resultate zu kriegen. Wenn es möglich ist und man kann zur Not die Hardware einfach ausleihen von jemand anders. Eventuell hätte ich von meinem Freund das Gerät alle 2 Tage mal für ein paar Stunden ausleihen können und hätte damit besser testen können. Ist natürlich umständlich, weil ich müsste zu ihm hin oder er müsste zu mir kommen und man müsste immer daran denken, das Gerät dabei zu haben. Er will selber dafür entwickeln. Ist ein großes Hickhack. Ist möglich eventuell, aber nicht optimal. Aber im Zweifelsfall einfach nach Hilfe fragen. Das ist bei Apple genauso der Fall wie bei Microsoft. Die Evangelisten sind da, um Entwicklern zu helfen. Und wenn sie können, dann tun sie es eigentlich auch immer. Und niemals, niemals davon ausgehen, dass man genau weiß, was ein bestimmtes Stück an Hardware tut, weil man liegt immer falsch. Garantiert. Und ja, das habe ich damit gelernt. Das war früher auch schon ein Problem, als das iPad rausgekommen ist. Da haben wir alle blind entwickelt, denn ja, wir hatten das iPad, keiner von uns hatte ein iPad in der Hand, bevor die Apps live gingen im Store. Und es fühlte sich im Endeffekt sehr anders an, als man sich es vorgestellt hat. Weil der Rand war breiter, als man dachte. Und es war schwerer in der Hand. Man hielt es nicht vor dem Kopf zum Beispiel. Man hielt es eher auf den Knien oder so. Und das sind alles Sachen, von denen man vorher nicht ausgegangen ist. Und das war beim Apple TV und dieser Fernbedienung ähnlich. Also, wenn es irgendwie möglich ist, die Hardware besorgen, ausleihen, wenn es nötig ist. Und dann sollte es funktionieren. So. Das waren die ganzen Restriktionen, die da so auf mich zugekommen sind, mit denen ich irgendwie leben musste. Und im Prinzip hat es in meine Timeline gepasst. Das Ganze ging los mit dem mit der Ankündigung des neuen Apple TV am 9. September. Und mein Ziel war der 19. Oktober. Im Endeffekt ist es der 22. Oktober geworden, was interessanterweise der Geburtstag von meiner Tochter ist, bis ich das Ganze eingereicht habe im Store. Also eigentlich habe ich es am 21. eingereicht, aber es war erst am 22. soweit, dass der Bild ins Review gehen konnte. Dann wartet man normalerweise bei Apple sehr lange darauf, dass das Ganze irgendwann ins Review kommt und durchgewunken wird. Mittlerweile ist es schneller, mittlerweile geht das in 1 bis 2 Tagen. Damals hat das noch in der Regel über 1 Woche gedauert. Allerdings war es kurz vor dem Apple TV Launch und so hat Apple gerade mal 19 Minuten gebraucht, um das Review davon anzufangen. Ich war total aufgeregt. Ich habe das erste Mal so wirklich die Ziellinie vor mir gesehen. Ich wusste, jetzt schaffe ich es und dann kam 2 Tage später die Ablehnung. Das ist das Problem bei diesen ganzen Review-Sachen. Es war im Endeffekt ein Problem bemängelt worden mit den Human Interface Guidelines von Apple. Und zwar, dass ich die Menütaste nicht korrekt behandle. War ein Missverständnis zwischen dem Reviewer und mir. Und ja, ich habe das bemängelt, diese Ablehnung. Es hat nichts gebracht, also habe ich mich eventuell geschlagen gegeben. Habe das ganze Wochenende durchgearbeitet, um das so zu implementieren, wie der Reviewer das von mir erwartet hat. Und habe das Ganze am 26. Oktober nochmal eingereicht und gleich eine Bitte hinterher gereicht, einen sogenannten Expedited Review Request, um das Ganze zu beschleunigen, damit es schneller rauskommt. Denn am 29. oder 30. Oktober war der Launch mittlerweile angesagt und mit den 7 Tagen, die Apple normalerweise bräuchte, wäre ich halt dahinter erst durchgekommen, erst ja, lange nach dem Launch im Store gelandet. Was ich halt unbedingt vermeiden wollte. Der wurde abgelehnt, dieser Request. Also habe ich nochmal den Evangelisten angeschrieben und um Hilfe gebeten. Und siehe da, am 28. Oktober wurde das Ganze durchgefunken. Und am 29. Oktober habe ich es live geschaltet, weil da schon der App Store für die Review Units freigeschaltet wurde. Und so konnten alle meine Entwicklerfreunde das Spiel schon mal kaufen. Und ich habe die Fäuste geballt und nach oben geschwungen, denn endlich konnte ich Geld verdienen. Es hat auch wunderbar geklappt mit dem Geld. Also viel besser, als ich ursprünglich erwartet hatte. Das ist das Schöne, wenn man das Ganze als Hobby angeht und nicht als eine Art Geschäft. Denn ich wurde sehr angenehm überrascht. Das waren ungefähr $3,000 an Verkäufen, was nach Apples Cut bedeutet, dass ungefähr $2,000 bei mir angekommen sind. Das war für die eingesetzte Zeit zumindest eine verdammt gute Entlohnung. Ich habe keine 10 Apple TVs davon gekauft. Ja, aber ich freue mich darauf, das nächste Mal wieder etwas Zeit zu finden in so einem Rahmen und daran weiterzuarbeiten oder ein nächstes Projekt anzufangen oder sowas. Es war eine sehr interessante Erfahrung, das unter diesen Umständen durchzubringen. Und es hat, ja, es hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt eine schöne Geschichte zu erzählen dadurch. Und ich habe gelernt, es ist möglich, so etwas in dieser Zeit zu machen. Sogar als Nebenaktivität, wenn man tagsüber noch etwas anderes macht. Man muss einfach nur in sich gehen und herausfinden, wo man diese Zeit sparen kann. Und damit man nicht ein weiteres von diesen Wochenendprojekten macht, von denen jeder von uns wahrscheinlich welche hat, die liegen dann einfach brach irgendwann auf der Festplatte rum und in einem Jahr kompilieren sie nicht mehr, weil Swift eine neue Version hat. Und ja, das wäre halt schade. Man lernt ein bisschen was, man hat ein interessantes Wochenende daraus, aber das war nicht mein Ziel dabei. Ich wollte halt tatsächlich etwas, ein Produkt rausbringen. Man sollte keine Angst haben davor, einfach ins kalte Wasser zu springen und einfach ein bisschen was anzugehen und was anzufangen. Denn nur so kann man das auch tatsächlich zu Ende bringen. Und wenn man richtig viel Glück hat, dann ist man angenehm überrascht durch das Ganze. Und das war bei mir der Fall. Das Spiel sieht im Endeffekt besser aus, als ich es für möglich gehalten habe. Nicht zuletzt durch viel Feedback, das ich bekommen habe. Ich habe sehr viele Betas rausgebracht zwischendurch. Ich habe mir Feedback eingeholt von Leuten, die Ahnung von der Materie haben, von Leuten, die bei Apple arbeiten. Und ja, ich habe dadurch viel gelernt. Ich bin mit einem großen Grinsen rausgegangen und ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich beantworte gerne ein paar Fragen, wenn ihr welche habt.
So, dann springe ich doch gleich ins Bild zu dir. Danke,
Ja.
Alex, für den spitzen Vortrag.
Gerne, gerne.
Wieder was gelernt. Bin jetzt komplett gehypt. War ich aber auch schon, weil wir haben über das Thema schon mal gesprochen.
Genau.
Die Frage, die jetzt am meisten aufkam, ist tatsächlich: Was war die größte Hürde, die du hattest, abgesehen von all diesen Steinen, die dir ohnehin im Weg lagen, von wenig Zeit, Hardware irgendwie nicht da, schlechte Dokumentation, deine eigene Motivation prügeln, ne? Was war im Endeffekt das, wo du sagst, da musste ich zweimal drüber steigen?
Oh, das ist eine gute Frage. Weil die Frage habe ich mir schon gestellt und ich bin mit diesem rausgekommen. Die Motivation war interessanterweise überhaupt kein Problem,
Okay.
weil ich halt dieses Ziel vor Augen hatte. Und es war in sehr naher Ferne. Und es, wie heißt das so schön? Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe.
Du hattest von Anfang an ein
Ich hatte am Anfang ein
Zeitproblem.
Zeitproblem, deswegen gab es nie ein Motivationsproblem. Eine große Hürde war, ich glaube, das Ding mit dem weißen Blatt. Es ist immer schwieriger, auf einem weißen Blatt irgendwie anzufangen, als wenn man irgendwie was hat, was man ausfüllen muss, was man erweitern kann und so weiter. Zum Beispiel bei Pages hat Apple diverse Vorlagen dabei. Das haben sie genau darum gemacht, weil man auf einem weißen Blatt braucht man Ewigkeiten, um vernünftig anzufangen. Wenn man eine Vorlage hat, die man abändern kann, ist es viel einfacher. Und das war, glaube ich, die größte Hürde dabei. Und als ich gemerkt habe, hey, ich habe doch ein Buch dafür, mit dem sowas gut möglich wäre, das hat dann am weitesten geholfen, glaube ich.
Hast du schon mal überlegt, tatsächlich so eine Art Template genau für so eine Art von Spiel auch zur Verfügung zu stellen, um diese Hürde für andere Entwickler tatsächlich so eher bewältigbar zu machen?
Habe ich nicht, weil da würde ich mich wahrscheinlich echt in diesen Perfektionismus verlieren.
Ja, das kann sein.
Ja, und ich kann sehen, dass ich damit anfange. Ich kann das sehen, dass ich mir so ein Projekt aufhalse. Wahrscheinlich würde ich nie rausbringen. Weil gerade wenn ich es an andere Entwickler rausgeben möchte, will ich halt darauf achten, dass es auch, dass sie was daraus lernen können, dass es so gut wie irgendwie möglich ist. Und dann sitzt man halt Ewigkeiten dabei, um das zu verfeinern. Es gibt aber unglaublich viele Leute, die Tutorials anbieten, die Templates anbieten. Hier Ray Wenderlich zum Beispiel ist eine Webseite, die sehr beliebt ist bei iOS-Entwicklern und die haben einen großen Sprite-Kit-Kurs mit komplett fertigen Spielen,
Also
wo man sich orientieren kann.
für Leute, die tatsächlich mit genau der Thematik losstarten wollen, vielleicht auch genau bei diesen Quellen dann auch nachgucken,
Genau.
da hat man dann einen Kickstart. Sehr schön.
Richtig.
Und wie oft spielst du das Spiel?
Mittlerweile kaum noch, aber die erste Zeit haben wir es ohne Ende gespielt, weil wir, erst meine Frau und ich, wir haben uns versucht, ständig in der Highscore zu überbieten und dann war sie irgendwann so viel besser als ich, dass ich es irgendwann aufgegeben habe. Es hat halt Game Center Integration und deswegen kann man seine Highscore mit anderen Leuten vergleichen.
Wunderbar.
Und irgendwann hat uns aber einer sowas von abgezogen, der war so weit über uns und dann, oh, es wird auch irgendwann sehr, sehr schnell und sehr, sehr bullet hell. Mhm. Und man kommt kaum noch weiter, man überlebt keine 30 Sekunden mehr.
Ja, aber schön, dass die eigene Kreation tatsächlich auch nur so viel Spaß macht.
Ja, vor allem, dass es halt andere Leute dazu angetrieben hat, sowas zu machen. Also so die Highscores einmal. Mhm. Und ich habe von einem anderen Entwickler gehört, der hat sein Spiel angefangen zu entwickeln, weil ich über dieses hier berichtet habe. Ich habe einen Post auf Medium geschrieben über diese ganze Erfahrung. Und da habe ich sehr viel gutes Feedback gekriegt. Viele Leute, die daraufhin gesagt haben, oh, jetzt will ich auch. Das war schön.
Das motiviert, ja. Und das ist das, was uns Entwickler im Endeffekt auch super antreibt. Ne? Dass man andere auch begeistern kann mit der eigenen Begeisterung.
Ja, und deswegen erzähle ich das ja auch. So, also selbst wenn ihr nicht viel Zeit habt, selbst wenn ihr kein Budget habt, setzt euch 7 Wochen auf den Hosenboden und es kann klappen.
Wunderbar. Schöne Geschichte, Alex. Ich danke dir.
Ja, gern geschehen.
Gut, bei uns geht es jetzt dann weiter nach einer kurzen Pause mit dem Golo. Golo wird uns über Docker berichten. Erstmal einen Kickstart geben, wie man einsteigen kann in die Thematik und dann brandneues Wissen von gestern auch noch mitbringen von der DockerCon. Alles klar, bleibt dran und bis später.